Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, was ungefähr die Funktionsweisen von Verschwörungstheorien sind, welche Bedürfnisse die ansprechen. Aber um zu verstehen, welche Bedürfnisse die wieso ansprechen und wieso Verschwörungstheorien genauso aufgebaut sind, wie sie das sind, müssen wir einen Blick darauf werfen, was an diesen Verschwörungstheorien antisemitisch ist. Das ist nämlich ganz häufig die Grundierung dieser Verschwörungstheorien.
Und dafür müssen wir uns eigentlich erstmal einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was genau eigentlich Antisemitismus ist. Das werden wir auf jeden Fall in späteren Folgen noch wesentlich genauer machen. Aber für die Folge jetzt brauchen wir einen Begriff von Antisemitismus.
Vielleicht ist es ja dafür auch gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt keinen Rundumschlag darüber machen, was alles antisemitisch ist, was aber überhaupt nicht reingehört in dieses verschwörungstheoretische Feld, sondern sagen, es gibt viele Spielarten von Antisemitismus. Es gibt eine, die kann man als Antisemitismus als Weltanschauung beschreiben. Das ist erstmal für uns die ganz entscheidende dabei. In diese Weltanschauung spielen dann andere antisemitische Artikulationsweisen mit rein, aber vielleicht können wir den Rest erstmal so ein bisschen beiseite lassen und heute konzentrieren wir uns darauf, was Antisemitismus als Weltanschauung ist. Und da kann man Weltanschauung ganz wortwörtlich lesen, nämlich wie man die Welt erblickt und sich dann erklärt.
Ja, und wenn man das jetzt im Hinblick auf den Antisemitismus tut, kann man eben feststellen, dass Antisemitismus probiert, eine Welt dadurch zu erklären, dass er Jüdinnen und Juden eben alles Schlechte in die Schuhe schiebt. Das gibt es historisch, im Mittelalter, in den Judenverfolgungen waren oft Gerüchte Auslöser, dass sie die Brunnen vergiftet hätten oder mit dem Teufel im Bunde wären. Also das heißt, hier hat man dieses Motiv des klassischen Bösen, aber auch später in der Entwicklung zu einem modernen Antisemitismus kann man immer wieder feststellen, dass Jüdinnen und Juden eben alles Böse unterstellt wird. Und da haben wir auch gleich die erste Gemeinsamkeit. Es ist nämlich eine Reduktion von komplexen Situationen, von komplexen Ereignissen, die dann eben durch eine Gruppe von bösen Schuldigen erklärt wird.
Und da kann man auch hinzufügen, dass es, finde ich, einen Begriff gibt, der das ganz gut fasst. Und das ist die Personifizierung. Jüdinnen und Juden sind im verschwörungstheoretisch-antisemitischen Bild die Personifizierung des Bösen. Sie sind also nicht nur verantwortlich für das, was passiert, sondern ihr Wesen, ihr Charakter ist an sich schlecht. Und daran werden schlechte Prozesse an der Welt in diesen Personen verankert, in der Personengruppe verankert. Also zum Beispiel ein Erklärungsansatz für die Motivation des Vernichtungsantisemitismus im Dritten Reich, dass Prozesse an Jüdinnen und Juden personifiziert wurden und dann versucht wurde, diese Personen zu vernichten, um eben dieses Schlechte zu vernichten.
Und mit dieser Personifizierung geht ja auch einher, dass nicht nur das Böse zugeschrieben wird, sondern mit diesem Bösen zusammen ja auch so eine Übermenschlichkeit oder irgendwas Übermächtiges. Die wissen alles, die haben überall ihre Finger im Spiel, die sind für Umweltkatastrophen etc., Kriege und so weiter verantwortlich.
Aber sie sind verantwortlich für alles gleichzeitig. Die Juden können gleichzeitig verantwortlich sein für den Bolschewismus und für den Kapitalismus. Die können für die Klimakatastrophe verantwortlich sein, aber zugleich auch für Greta Thunberg. Also die können in jedem Weltbild wie ein Chamäleon quasi andere Funktionen annehmen, aber in jedem Fall sind sie das Schlechte.
Genau. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann führt das ja zur Gewalt, zur Vernichtung dieses Bösen, damit die Welt von dem Unheil, von dem Schlechten befreit wird.
Und was ich dabei aber noch total wichtig finde, ist, wir haben ja vorhin diesen Begriff der Projektion erwähnt und nach demselben Muster oder nach einem ähnlichen Muster funktioniert der Antisemitismus. Also das reale Verhalten von Jüdinnen und Juden ist völlig irrelevant für den Antisemiten. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie sich gesellschaftliche Prozesse tatsächlich zugetragen haben, was Jüdinnen und Juden historisch gemacht haben, zu welchem Zeitpunkt, ist völlig irrelevant.
Man könnte hier auch wieder feststellen, dass eine Gruppe als Platzhalter für alles Schlechte in der Welt dient. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Bestandteil auch von Antisemitismus. Und hier sieht man vielleicht, wie eng verstrickt, wie eng verzahnt die beiden Ideologien sind. Ich würde sogar sagen, dass Antisemitismus als Welterklärungsmodell nicht ohne eine Erzählung von Verschwörung auskommt, weil man eben, wenn man tatsächlich glaubt, dass alle Jüdinnen und Juden für das ganze Schlechte, für alles, was einem persönlich an der Welt nicht passt, verantwortlich wären, dann kommt man nicht umhin, irgendeine Erklärung dafür zu finden. Und das geschieht halt auf Umwegen von Verschwörungserzählungen. Dementsprechend ist es aber auch andersrum so, dass diese geheimen Gruppen aus den Verschwörungserzählungen oft sehr unterschiedlich benannt werden, aber es sind immer irgendwelche anonymen Eliten, die man nicht genau ausmachen kann. Und da fällt es dann eben ganz leicht, anstelle dieser Platzhalter Jüdinnen und Juden einzusetzen.
Was Benny ja gerade richtigerweise erwähnt hat, man sagt heute nicht mehr, die Juden sind schuld, sondern man bedient sich einer Umwegskommunikation. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es in Deutschland schon eine öffentliche Ächtung des Antisemitismus, also zumindest des offen artikulierten Antisemitismus. Das heißt, es wird sich einer Umwegskommunikation bedient, es wird also eine Sache gesagt, ohne diese Sache direkt zu sagen.
Ja, und bei dieser Umwegskommunikation ist auch das Ding, dass sich dadurch einen Antisemitismus herauskristallisiert hat, der ja völlig ohne tatsächliche Jüdinnen und Juden auskommt. Also wo ja dann auch teilweise willkürlich irgendwelchen Leuten zugeschrieben wird, sie wären jüdisch oder Teil der jüdischen Verschwörung oder sowas. Und um da mal Jean-Paul Sartre zu zitieren, der das schön auf den Punkt gebracht hat, gäbe es den Juden nicht, der Antisemit würde ihn erfinden.
Man kann das auch so ein bisschen systematisieren. Ich glaube, es gibt eine Umwegskommunikation, die sich Chiffren, also Platzhaltern für Jüdinnen und Juden bedient. Das erlaubt diesen Verschwörungsgläubigen nachher zu sagen, ja, das kann schon sein, dass die jüdisch sind, aber ich meine ja nicht alle Juden oder die sind halt zufällig jüdisch, aber ich bin kein Antisemit. Also das heißt, das erlaubt so ein Stück weit sich von einem Antisemitismus zu distanzieren. Wie ernst gemeint das dann ist, ist ziemlich fraglich.
Obwohl es ja ganz, ganz häufig auch in verschwörungstheoretischer Literatur dann so einen Sprung gibt von einem zum anderen. Also vorher hieß es noch Rothschild und Rockefellers und einen Satz später ist man dann tatsächlich auch schon bei Jüdinnen und Juden oder bei den Stämmen Israels oder wie auch immer das dann genannt wird. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass der Sprung wirklich sehr kleiner ist.
Und das ist ja diese Austauschbarkeit, auf die wir heute auch immer wieder zu sprechen gekommen sind. Und ja, es gibt natürlich noch eindeutigere Chiffren, das ist dann diese zweite Kategorie, die wirklich eindeutig Antisemitismus belegt. Also in amerikanischen rechten Kreisen spricht man dann vom Zionist Occupied Government, also von einer zionistisch besetzten Regierung oder allgemein von Zionisten oder von der sogenannten Ostküste. Das ist eine Chiffre, die darauf anspielt, dass an der amerikanischen Ostküste so viele Jüdinnen und Juden leben würden.
Ja, und die Chiffre vom Zionist Occupied Government oder von den Zionisten offenbart ja am Ende auch ganz klar die Umwegskommunikation. Also da ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar, was Zionismus ist. Das hat meistens überhaupt auch nichts mehr mit der Verschwörungstheorie zu tun. Meistens geht es überhaupt nicht um Israel, sondern es geht einfach nur darum, irgendeinen Begriff zu nehmen, bei dem den allen Leuten klar ist, wie so eine Hundepfeife, die nur Hunde hören, bei dem allen Verschwörungstheoretikern klar ist, dass damit die Juden eins sind.
Und interessant ist ja auch, dass dabei häufig auf Tiervergleiche zurückgegriffen wird. Also man spricht dann von Parasiten, von Blutsaugern, von Heuschrecken, die in Schwärmen über Länder hinwegfallen.
Alles Bilder, die auch schon im NS vom Stürmer zum Beispiel versucht wurden anzurufen.
Genau.
Ja, also ich glaube, an diesem ganzen Gespräch, was wir hier gerade geführt haben, ist auf jeden Fall ziemlich klar geworden, wie eng die Verstrickungen sind, wie eng diese Verzahnungen sind und wie austauschbar auch diese Gruppen von Verschwörern sind.
Genau, also wir haben jetzt einmal die Weltanschauung, wir haben einmal die historischen Bilder, die angesprochen werden. Das können zum Beispiel diese Tierbilder sein, als Parasiten oder Heuschrecken, die eben im Nationalsozialismus ganz populär gewesen sind.
Aber das kann ja auch zum Beispiel so ein Brunnenvergiftungs- oder Ritualmordding sein, das dann immer wieder reproduziert wird.
Absolut. Also zum Beispiel in diesen adrenochromen Verschwörungstheorien, in denen dann halt das Bild vom Kind, das ja irgendwie auch die unschuldige Gesellschaft repräsentieren soll, gemalt wird und im Gegensatz Gegensatz dazu die Mörderelite, die natürlich auch eine ganz stark mit Geld assoziiert ist.
Na, oder die Juden, die Corona verbreitet haben absichtlich und damit halt dann nicht das Wasser oder den Brunnen, sondern die Luft vergiften.
Ich kenne Bill Gates, ich kenne Soros und so weiter und dahinter stehen halt Milliardäre. Und das geht ja noch viel weiter. Wer in den Kaninchenbau schon mal reingekrochen ist, der weiß ein bisschen Bescheid.
Der QAnon-Mythos bezieht sich auf eine Person namens Q, welche im Internet Informationen geleakt hat, die angeblich aus dem Weißen Haus stammen sollen. Diese Informationen wurden als Rätsel veröffentlicht, die seine Anhängerschaft dazu anhielten, am Mythos teilzunehmen, zu interpretieren und nach weiteren Dingen zu suchen. Ein zentraler Bestandteil ist, dass es einen sogenannten Deep State, also eine geheime Schattenregierung gibt, die im Hintergrund die amerikanische Regierung kontrolliert. Trump wird als großer Gegenspieler gegen diesen Deep State konstituiert und von vielen Anhängern als Retter gefeiert. Ein weiterer zentraler Punkt des Mythos ist, dass angeblich in geheimen Bunkeranlagen Kinder gefangen gehalten und gefoltert werden, um aus ihrem Blut ein lebensverlängerndes Serum namens Adrenochrom zu gewinnen, das die Elite konsumieren würde, um länger regieren zu können. Im Zuge der Corona-Pandemie gewann dieser Mythos auch in Deutschland und Österreich weite Verbreitung.
Und wir haben einmal die Worte oder Metaphern, die benutzt werden, um Jude zu sagen, ohne Jude zu sagen. Das sind schon mal drei Gemeinsamkeiten, die wir rausgestellt haben bis jetzt. Und noch die Verantwortlichmachung von allem Schlechten, was passiert. Und das ist für den Antisemitismus ja auch ganz entscheidend. Für eine Elite, von der man glaubt, man wüsste nicht, wie diese Elite handelt. Die sind geheim und die haben irgendwelche Codes und Verhaltensweisen, die man als Außenstehender nicht begreift.
Wir haben ja schon gerade relativ viel darüber geredet, welche historischen Bilder das anspricht. Vielleicht wird das noch ein bisschen klarer, wenn wir uns mit der Geschichte der Verschwörungstheorien so ein bisschen auseinandersetzen.
Es gab bereits im Mittelalter eine Form des Verschwörungsdenkens, bei dem Phänomene, die man sich nicht erklären konnte, anderen zugeschrieben wurden. Auch hierbei wurden häufig Jüdinnen und Juden als Projektionsfläche gewählt. Jedoch spricht man hier von einem Antijudaismus, also einer religiös begründeten Vorform des Antisemitismus. In dieser Zeit wurde ihnen zum Beispiel unterstellt, dass sie Brunnen vergiften würden und damit zum Beispiel für die Pest verantwortlich waren, dass sie in Ritualen Kinder ermorden würden, also diese Ritualmordlegende hatten wir auch schon angedeutet, aber auch, dass sie viel Geld hätten oder dass sie Herrscher beeinflussen würden. All dies hat sich über die Jahrhunderte ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Jedoch gab es im Mittelalter einen Ausweg, die Taufe. Denn ist ein Jude zum Christentum übergetreten, konnte er damit der Verfolgung entgehen. Im Zuge der Aufklärung im 19. Jahrhundert entwickelte sich der moderne Antisemitismus und dabei fielen die religiösen Begründungen weg und es wurde versucht, den Antisemitismus angeblich wissenschaftlich zu belegen. Die Vorwürfe wurden nicht mehr an der Religion, sondern an einem angeblich angeborenen Charakter festgemacht und damit zu unveränderlichen Zuschreibungen erklärt. Damit gab es auch keinen Ausweg mehr vor der Verfolgung und in dieser Zeit entstanden dann die ersten großen Verschwörungsmythen.
Die Welt ist halt massiv im Wandel in dieser Zeit. Man hat dann auch zum ersten Mal so etwas wie eine Öffentlichkeit im modernen Sinn, die aufkommt, in der solche Theorien rezipiert werden können. Also das heißt, vorher hatte man so eine Art von Hof, dort hat sich das Leben abgespielt, die einfachen Leute hatten gar nicht groß was mitzureden. Was wollten die sich also mit Verschwörungen auseinandersetzen? Das ändert sich aber in dem Moment, wo eine Öffentlichkeit aufkommt, in der so etwas debattiert, rezipiert und weiterentwickelt wird. Und da gibt's natürlich ein zentrales Ereignis und das ist die Französische Revolution, in deren Verlauf es auch einen massiven Anstieg von Verschwörungstheorien gibt.
Was ich glaube auch noch hinzufügen würde, ist, dass das ja auch, also jetzt nicht die konkrete Französische Revolution, aber ungefähr der Zeitraum ja auch der war, in dem viele europäische Nationalstaaten erst in dem Sinne entstanden sind, wie wir die heute verstehen. Und da hat sich dann natürlich auch die Frage gestellt, was ist eigentlich Volk? Welche Personengruppe wohnt in dieser Nation und was qualifiziert dazu, Bürger zu sein? Also eine Person zu sein, die in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann auf Prozesse. vielleicht jetzt nicht unbedingt immer durch Wahlen, aber auch durch solche Sachen wie die Möglichkeit haben, irgendwo zu schreiben. Und in dem Zuge, in dem sich diese Frage gestellt wurde und die Frage gestellt wurde nach dem Feind im Inneren, wurde das dann häufig festgemacht an Jüdinnen und Juden.
Im Zuge dieser Nationalstaatenbildung brauchte man ja auch so ein Kollektiv, das irgendwie zusammengehört und von sich aus zusammenhält. Und eine Gruppe, ein Kollektiv fügt sich immer besser zusammen, wenn es zum einen einen Feind von außen gibt, aber noch viel besser, wenn es halt auch diesen Feind im Inneren gibt, den man erstmal ausmachen muss.
Also es gibt den Feind im Inneren von der Gruppe von Leuten, die sich in einer bestimmten Art und Weise verhält, die für Außenstehende nicht einsichtig ist und die gleichzeitig Einfluss nehmen wollen auf politische Prozesse und diese politischen Prozesse zum eigenen Vorteil zu wenden.
Und das Ganze wurde dann zusammengebracht mit dem Gedanken von der jüdischen Weltverschwörung. Da ging es dann nicht mehr nur um einzelne Nationen, um einzelne Länder, sondern es wurde ein großer globaler Feind konstruiert. Also die Juden sind halt überall auf der Welt und haben überall ihren Einfluss. Und die bekannteste Verschwörungsschrift aus der Zeit sind die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion.
Wir wissen, dass Weltlenker hinter diesen Verschiebungsprojekten stecken, wie zum Beispiel die Rothschilds und Rockefeller.
Oh, funktionieren Auschwitz und andere Konzentrationslager! Nur Befehlsnotstand!
Die Protokolle der Weisen von Zion entstanden um das Jahr 1900 in Russland. Es sind angebliche Mitschriften von geheimen Sitzungen, zu denen sich die Vertreter der jüdischen Weltverschwörung nachts auf einem Friedhof treffen, um weitere Pläne zu schmieden. Dabei wird ihnen unterstellt, sie seien für sämtliche Kriege und Regierungswechsel, für Hungersnöte, den Kommunismus, den Liberalismus, aber auch den Kapitalismus verantwortlich. So würden sie die ganze Welt beherrschen und unterdrücken wollen. Der Text fand großen Anklang und verbreitete sich erst in Europa, später auf der ganzen Welt und gilt heute als die Bibel der Antisemiten. Selbst als man herausfand, dass ein Großteil des Textes aus anderen Büchern abgeschrieben wurde, behaupteten seine Verteidiger, dass man so ein Konstrukt nur anfertigen könne, wenn man die geheimen Pläne durchschaut hätte und dass in den Protokollen das angebliche Wesen der Juden dennoch gut dargestellt sei. Ganz interessant finde ich diese Sachen, die in diesen Protokollen der Weisen von Zion Jüdinnen und Juden unterstellt werden. Und hier haben wir wieder die Verbindung zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Also sich teilweise ausschließende Prinzipien wie Kommunismus und Liberalismus, die dann aber einer Gruppe angelastet werden. Und da sind wir wieder bei diesem, alles Böse auf der Welt wird auf eine Gruppe projiziert.
Ganz entscheidend, sowohl wenn man sich diese jüdische Weltverschwörung anguckt, genauso wie wenn man sich die Verschwörung im Inneren anguckt, ist, dass sich vorgestellt wird, es gäbe eine Gruppe, die gegen den Willen dieser Gemeinschaft der Personen, die in diesem Land wohnt, handelt. Und der Wille dieser Gemeinschaft ist in den meisten Fällen erstmal irgendwie ein guter und der ist kollektiv geteilt und alle können sich darauf einigen. Und nur diese kleine Gruppe stiftet Unfrieden.
Ja, und dadurch waren die Protokolle halt auch so super anschlussfähig. Später waren die Protokolle ein elementarer Baustein des Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten. Sowohl Hitler als auch Goebbels bezogen sich darauf und der ganze Staatsapparat zielte auf den industriellen Massenmord an Jüdinnen und Juden. Man schrieb den Juden zu, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen würden, um alle zu unterdrücken und zu ermorden. Und legitimierte damit das eigene Streben nach Weltherrschaft und die Unterdrückung und Ermordung von Juden. Und damit sind wir wieder bei dem Phänomen der Projektion, das wir vorhin erläutert haben. Von da an kam das immer wieder auf und es gab immer wieder Versuche, das komplette Weltgeschehen darauf zurückzuführen. Also nicht nur auf die Protokolle, sondern generell auf diesen Glauben an die jüdische Weltverschwörung. Kleiner Zeitsprung, dann gab es halt nochmal so einen richtig krassen Boom von Verschwörungsmythen nach den Anschlägen vom 11. September 2001, wo dann aus dem Schockzustand heraus, den diese Ereignisse auslösten, plötzlich ein Haufen sogenannter Experten ans Licht traten. Also dann Experten für Gebäudestatik oder für Sprengungen oder wie man Flugzeuge fliegt etc. Und da wurden dann immer wieder die offiziellen Berichte von den Untersuchungen angefochten und spekuliert, warum das alles nicht so gewesen sein könnte, wie gesagt wird.
Gerade da sieht man ja wieder, dass diese Menschen teilweise eine ungeheure Menge an Wissen sich aneignen, um dann damit zu argumentieren. Also das heißt, wenn man einmal mit so einem Menschen, der irgendwas zu 9/11 geschrieben hat im verschwörungstheoretischen Bereich, redet, dann wird man feststellen, dass diese Leute wirklich immer, wenn man ein Argument widerlegt, mit ganz komplexen anderen Sachen aufwarten und das dann wieder so hindrehen, dass das ihre eigene Theorie vom Hergang der Ereignisse stützt.
Was ja auch nochmal zeigt, wie wenig tatsächlich Theorie Verschwörungstheorie ist und wie stark es darum geht, dass man ein Bedürfnis hat und die Welt diesem Bedürfnis anpasst.
Ja, um vielleicht nochmal auf die Definition, die wir vorhin hatten, einzugehen. Die Anschläge waren eine Verschwörung. Die Terroristen haben sich verschworen und diese Anschläge geplant und durchgeführt. Aber das halt alles rundherum, diese sogenannten alternativen Erklärungsversuche, das sind Mythen und teilweise mittlerweile Ideologien. Und seitdem floriert der Markt an Verschwörungsliteratur. Da gibt's teilweise Ritte durch die komplette Menschheitsgeschichte, wo überall Verschwörungen gesehen werden.
Ja, wenn es denn wenigstens nur die Menschheitsgeschichte wäre und nicht auch noch die Alien-Geschichte.
Ja, das stimmt. Und gerade jetzt die letzten Jahre hat sich das sehr aufs Internet verschoben.
Ich glaube, man sollte auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge dazu machen, wie Verschwörungstheorien sich im Internet ausdrücken. Dafür haben wir hier leider nicht den Raum.
Ich glaube aber, was schon wichtig ist an der Stelle zu erwähnen oder zumindest mal anzudeuten, ist, welchen Einfluss eigentlich das Internet und diese Ausbreitung auf Verschwörungstheorien hatte. Also zum einen sind diese Leute jetzt nicht mehr isoliert und vereinzelt. Das heißt, es findet eine unglaubliche Vernetzung zwischen diesen Menschen in Gruppen statt. Und vor allem, das ist einer der wichtigsten Punkte, sind die Leute jetzt nicht nur mehr Zuschauer in diesem ganzen Verschwörungsmythenspiel, sondern auch selber Produzenten. Das heißt, es wird unglaublich leicht, eigene Verschwörungsmythen oder Fantasien zu erfinden und die ins Internet zu stellen, wo die sich dann umso schneller verbreiten und eine Anhängerschaft finden.
Ich finde in dem Zusammenhang auch diese QAnon-Theorie unheimlich spannend, weil die dieses klassische Schema von Produzent und Konsument aufbricht und von den Konsumenten erwartet, dass sie teilnehmen an der Verschwörungstheorie, dass sie diese Rätsel selber knacken, was ja nochmal viel stärker so ein Gefühl von Community und Gemeinschaft und auch von der Erkenntnis, die man vermeintlich selber gewonnen hat, herausbildet. Im Internet sind, glaube ich, noch zwei Schritte zu erwähnen, die wichtig sind. Und zwar einmal ist es sehr viel leichter, überhaupt einzusteigen in Verschwörungstheorien, weil es Verschwörungstheorien zu quasi allem im Internet gibt und spezifische Bedürfnisse spezifisch ausgelebt werden können. Also der Einstieg ist viel, viel einfacher. Aber nicht nur der Einstieg, sondern eben auch das Weitergehen ist viel leichter. Gerade YouTube zum Beispiel hat ja einen Algorithmus, der einem immer neue Sachen vorschlägt. Die neuen Sachen sind dann mit Sicherheit ab und zu auch mal ein bisschen radikaler und vielleicht schreckt man am Anfang noch davor zurück. Aber irgendwann verliert man auch diese Hemmung, wenn einem das immer wieder präsentiert wird und Verschwörungstheorien verweisen ja ganz oft auch aufeinander.
Naja, und da wird ja auch genau an der Stelle immer wieder von den Seiten oder von den Betreibern der Plattform gefordert, dass sie da stärker gegen vorgehen und auch mehr löschen. Aber das Problem ist, dass es mittlerweile so viel Content gibt, dass das überhaupt niemand mehr filtern kann und auch niemand löschen kann. Wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, 100 antisemitische Verschwörungsbeiträge löscht, sind in der gleichen Zeit, wo das passiert ist, dann halt 200 neue aufgetaucht.
Dass die Konsumenten selbst zu Produzenten werden, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil. Viel in dieser verschwörungstheoretischen Community lebt ja eben von der Gemeinschaft und auch von irgendeiner Form von Austausch darüber. Wenn man sich die YouTube-Kommentarspalten anguckt, dann sieht man ganz oft, dass eine Art Konversation oder Fachsimpelei über die Verschwörungstheorien beginnt. Jemand weiß noch was, jemand kann noch ein Detail, das vorher unklar war, hinzufügen. Und dadurch stößen die Leute dann auf die Accounts von wieder anderen Verschwörungstheoretikern. Und so ist man irgendwann unabhängig von großen Meinungsmachern oder Führungsfiguren oder Stichwortgebern und kann quasi von einer Privatperson zur nächsten rüberhüpfen. Es gibt trotzdem ganz häufig diese Kristallisationsfiguren, aber trotz alledem ist es prinzipiell ganz, ganz einfach, von einer Person zur nächsten zu kommen, von einem Thema zum nächsten zu kommen und von einer Radikalisierungsstufe zur nächsten zu kommen. Aber was man, glaube ich, auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Bilder, die passen sich der Zeit an, wie wir ja vorhin über diese Umwegskommunikation schon gesagt haben, die passen sich den Bedürfnissen an und die passen sich dem Medium an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Verschwörungstheorien beobachtet, dass man quasi kein Schema entwickeln kann. Das kann man auf ein Weltbild legen und sagen, ach, hier haben wir Antisemitismus, ach, hier haben wir Verschwörungstheorie. Es gibt auch einen Graubereich, in dem man sagen muss, das muss man sehr genau zurückverfolgen, welche historischen Bilder angesprochen werden. Auch bei der Digitalität. Man muss sich sehr genau angucken, wie Verschwörungstheorien ausgedrückt werden. Und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen einen Weggang gibt von diesen großen verschwörungstheoretischen Büchern und Autoren und eben dann hin zu so unmittelbarer Kommunikation, der versucht wird, ganz kurze, ganz starke Bilder anzusprechen und kurze Aussagen zu machen, die nicht mehr diesen Erklärungscharakter haben.
Ja, gerade mit Bildern oder Karikaturen etc., also wo man keinen ewig langen Text mit einer Erklärung hat, sondern einfach ein oder zwei Bilder mit einem kurzen Text. Und ich glaube, das hängt auch ganz viel zusammen mit diesem kollektiven Gedächtnis, was wir immer wieder angesprochen hatten, weil es der langen Erklärung nicht mehr braucht, weil man halt weiß, worauf das anspielt.